Radio 1. Nur für Erwachsene.
Die Ereignisse überschlagen sich und damit meinen wir schon gar nicht mehr die Präsidentschaftswahl in den USA, sondern Deutschland. Das steckt in einer veritablen Regierungskrise. Die Ampelregierung ist am Ende.
Ja, das wollen wir einordnen mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Eigentlich sprechen wir immer mit ihm, wenn Deutschland oder die Bundesländer im Wahlkampf stecken. Aber das ist ja jetzt ganz offensichtlich früher der Fall, als viele erwartet hatten. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen. Ja, wie überrascht waren Sie dann gestern Abend, dass die Ampelregierung sich tatsächlich nicht mehr zusammengerauft hat?
Gestern dann doch tatsächlich sehr überrascht, weil der Kontext natürlich ein sehr besonderer war. Alle haben in die USA geschaut, auf den eigentlich auch dort überraschend deutlichen Wahlsieg von Donald Trump. Und dann dachte man irgendwie so, ich zumindest, da braucht jetzt auch das politische Berlin ein wenig, um sich darauf vorzubereiten und damit umzugehen. Aber offenkundig ist das Tischtuch an vielen Stellen sehr angegriffen schon gewesen und gestern dann auch endgültig zerschnitten worden. Das scheint schon eigentlich unausweichlich gewesen sein, wenn man auch die Statements so gehört hat, die da gestern über die Sender gingen.
Das hat man wirklich deutlich rausgehört. Jetzt geben sich SPD und FDP gegenseitig auch die Schuld für das Scheitern der Regierung. Also Lindner sagt, Scholz ist schuld, Scholz sagt, Lindner ist schuld. Wer hat denn jetzt recht und wer nicht?
Ja, im Englischen gibt es diesen Begriff des Blame Games, also so ein Spiel darum, wer jetzt eigentlich schuld ist. Und das ist auch politisch durchaus wichtig, weil natürlich eine Situation, die jetzt mit viel Unsicherheit verbunden ist, für die will man eigentlich nicht ursächlich verantwortlich sein. Also schiebt man das eher dem politischen Gegner zu. Es scheint schon so gewesen zu sein, dass eigentlich allseits klar war, dass es wirklich zu Ende geht, wenn man das so hört. Wenn dann gefordert wird, man soll die Schuldenbremse aussetzen, dann ist es für die FDP, das hat sie lange gesagt, nicht verhandelbar. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass dieses Papier von Lindner letztlich offenkundig nicht konstruktiv gemeint war. Also ist eigentlich schon ein gemeinsames Anerkennen, dass es nicht weitergeht. Aber das politische Spiel oder die Kommunikation ist wirklich jetzt dahingehend eben sicherzustellen, dass daraus keine negativen Konsequenzen für die eigene Partei entstehen, für die eigene Person. Und insofern sind gerade die Tage heute, morgen, übermorgen, wenn sich so eine Interpretation rauskristallisiert, wirklich sehr, sehr entscheidend und wichtig. Deswegen kämpfen die Parteien und die Personen auch so heftig darum, das klarzustellen, dass sie auf keinen Fall dafür verantwortlich sind.
Sozusagen die Deutungshoheit behalten, womit wir dann ja fast schon im Wahlkampf wären. Es ist ein historischer Tag, Herr Faas. Können Sie uns mal den ein bisschen einordnen? Seit Gründung der Bundesrepublik hat es schon dreimal vorzeitige Neuwahlen gegeben.
Ja, das stimmt. Wir merken aber auch an der Stelle, dass das Grundgesetz erstmal sehr stabilitäts- und mehrheitsorientiert ist. Es ist nicht so leicht, Neuwahlen herbeizuführen. Dafür braucht es jetzt diese Umwege um Vertrauensfragen, die dann aber verloren werden müssen, damit dann der Bundespräsident gebeten werden kann, das Parlament aufzulösen. Das ist nicht wie in Frankreich, wo Macron ja kürzlich gesagt hat, wir machen jetzt mal hier bei Neuwahlen und ich entscheide das heute. Und insofern ist es schon auch im deutschen Kontext immer eine historische Besonderheit, wenn es diese Situationen gibt. Richtig ist, Willy Brandt hat es mal gemacht, auch Helmut Kohl, Gerhard Schröder. Also es ist durchaus was, eine Situation, in der Bundeskanzler auch vorher schon mal waren. Aber trotzdem waren auch diese Konstellationen immer Ausnahmesituationen. Und das zeigt auch schon nochmal, dass das gestern kein ganz normaler, sondern im Gegenteil ein sehr, sehr besonderer Tag war.
Thorsten Faas, der Politikwissenschaftler, unser Experte in Krisenzeiten, wie wir gerade auch merken, nicht nur im Wahlkampf. Scholz will das ja jetzt noch geordnet zu Ende bringen, wichtige Gesetzesvorhaben umsetzen, während die Union nächste Woche schon die Vertrauensfrage stellen will. Herr Faas bleibt noch dran und was da klug und wahrscheinlich ist, besprechen wir gleich.
Politikwissenschaftler Thorsten Faas ordnet mit uns die Regierungskrise hier in Deutschland ein. Wie es dazu gekommen ist, haben wir eben schon ausführlich besprochen. Aber wie geht es jetzt weiter, Herr Faas? Wir haben eben CDU-Parteichef Friedrich Merz gehört, er will, dass Scholz die Vertrauensfrage spätestens Anfang nächster Woche schon stellt. Scholz will damit eigentlich warten bis Mitte Januar und mit einer Minderheitsregierung weitermachen. Was halten Sie denn da an der Stelle für klug? Also auch Wirtschaftsexperten fordern ja frühere Neuwahlen.
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen auch auf das Verfahren schauen, was jetzt vor uns liegt. Der Ball liegt bei Scholz gerade. Er muss diese Vertrauensfrage stellen. Das initiiert den Prozess. Wenn die verloren wird, davon kann man ausgehen nach dem Ampelaus, dann wandert das zum Bundespräsidenten. Der hat 3 Wochen Zeit, um den Bundestag aufzulösen. Und danach sind 60 Tage, innerhalb derer dann spätestens die Bundestagswahl stattfinden muss. Und wenn man das mal durchrechnet, wenn man jetzt sehr schnell eine Vertrauensfrage hätte, dann würden wir eigentlich so Ende Januar wählen. Und ich bin nicht sicher, ob wir uns alle damit einen Gefallen tun würden. Da liegt Weihnachten dazwischen. Wir haben gerade auch in Berlin ehrlicherweise Wahlen erlebt, bei denen es organisatorische Probleme gab. Also wir wollen in jedem Fall auch sicherstellen, dass die Wahlen gut funktionieren. Auch die Parteien wollen sich vielleicht noch ein bisschen vorbereiten, Kandidierende aufstellen. Also man versteht den Impuls, oder ich zumindest zu sagen, das soll jetzt aus Sicht der Opposition sehr, sehr, sehr schnell gehen. Aber zugleich, glaube ich, tut dem Prozess und der Organisation so ein bisschen Zeit durchaus noch gut. Und das scheint auch bei Scholz neben vielleicht der einen oder anderen taktischen Überlegung vielleicht doch auch eine Rolle gespielt zu haben.
Aber das heißt, diese Idee von der Minderheitsregierung hat die Union ja schon abgeräumt damit. Also Scholz hatte gestern angekündigt, mit Merz drüber reden zu wollen, den Haushalt und andere Gesetzesvorhaben, wichtige jetzt noch verabschieden zu können. Aber das scheint ja nicht im Interesse der Union zu liegen. Was droht Deutschland denn, wenn die Regierung nicht handlungsfähig ist und wir monatelang vielleicht auch gar keinen Haushalt haben werden?
Also davon muss man ausgehen, dass wir keinen Haushalt haben werden. Wir haben dann keine amerikanischen Verhältnisse, wo wir ja regelmäßig diese Shutdowns erleben, dass dann keine Gehälter mehr bezahlt werden. Das kann in Deutschland nicht passieren. Man schreibt dann einfach den alten Haushalt erstmal fort. Aber nochmal, wir haben jetzt eine Minderheitsregierung. Das ist mit dem gestrigen Tag und auch dem Abzug der FDP-Minister völlig klar. Und die Frage ist jetzt, was passiert jetzt einfach? Und natürlich wird die Union jetzt erstmal sagen, und hat sie ja heute schon getan, dass sie dafür nichts bereitsteht und wird den Druck auf Scholz und die rot-grüne Minderheitsregierung erhöhen. Auf der anderen Seite, Sie haben den Druck aus der Wirtschaft angesprochen. Kann man sich dem dauerhaft entziehen, auch von Seiten der Union, die den Anspruch hat, den nächsten Kanzler zu stellen? Oder wird man sich da nicht doch irgendwann bewegen müssen? Das sind genau die spannenden Momente, wo man eben merkt, das sind super spannende Tage jetzt gerade, weil sich genau diese Fragen jetzt entscheiden. Wer kann sich da eigentlich wo wie in Stellung bringen? Aber nochmal, rein organisatorisch, glaube ich, tut dem ganzen Prozess ein ganz klein bisschen Zeit wirklich gut gerade. Das sollte man nicht ganz aus dem Blick verlieren.
Was jetzt sehr schnell passiert ist, dass die FDP-Minister heute vom Bundespräsidenten verabschiedet werden, bis auf einen. Nämlich Volker Wissing tritt aus der FDP aus und bleibt Verkehrsminister. Er will auch erstmal gar nicht in eine neue Partei eintreten. Das ist ein Hammer, oder?
Ja, absolut. Das hatte sich ein bisschen ja schon im Vorfeld abgezeichnet. Wissing hatte ja auch ein Interview gegeben, wo er diesen ganzen Ampelbruch-Szenarien und Neuwahlszenarien doch eine sehr, sehr deutliche Absage erteilt hatte. Und insofern ist es in gewisser Weise nur konsequent, was er jetzt macht. Für die FDP und Christian Lindner ist es gleichwohl natürlich ein wirklich herber Schlag, weil es diese Erzählung, dass die anderen schuld seien, quasi aus dem eigenen Laden heraus nochmal in Frage stellt. Also insofern, das ist für die FDP wirklich schwierig, jetzt da so eine Erzählung zu präsentieren, dass es wirklich nur die anderen schuld gewesen seien. Wahrscheinlich wird ja auch der ein oder andere in der FDP ähnlich denken wie Volker Wissing. Also das macht es wirklich schwieriger nochmal für Lindner, daraus jetzt ein positives Momentum zu generieren.
Apropos Momentum und ein bisschen Fazit, auch unser Kommentator Markus Feldenkirchen vom Spiegel hat vorhin hier gesagt, dass es die schlechteste Regierung war, ever, und man ihr keine Träne nachweint. Niemand würde ihr eine Träne nachweinen, hat er gesagt. Bundeskanzler Scholz hatte gestern in seiner Rede aber auch aufgezählt, was diese Regierung in den letzten 3 Jahren dann doch alles geschafft hat. Was bleibt denn Ihrer Meinung nach von dieser Ampel?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich wäre mal so ein bisschen vorsichtig mit diesen Endzeit-Szenarien, dass das Schlimmste, Beste aller Zeiten war. Ich meine, die Herausforderungen waren riesig und das Bündnis war eines, was wirklich auf wenig Vorerfahrungen aus gemeinsamer Tätigkeit bauen konnte. Und wenn man sich, glaube ich, den Output, die Gesetze, die an vielen Stellen auf den Weg gebracht worden sind, anschaut, kommt man vielleicht zu einem anderen Eindruck, als wenn man sich die Kommunikation rund um diese Ampel anschaut, die dann auch wirklich in einer verheerenden öffentlichen Meinung resultierte. Also das ist eigentlich ein interessantes Auseinanderfallen, was wir hier sehen, dass man vielleicht rückblickend sagen wird, da ist eigentlich einiges auf den Weg gebracht worden, aber es ist überhaupt nicht gelungen, das in irgendeiner Weise positiv zu präsentieren. Und das erzeugt dann vielleicht genau den Eindruck, dass es das Schlimmste aller Zeiten war, auch wenn ich mir das nicht ganz zu eigen machen würde.
So, und damit sind wir dann im Wahlkampf. Und da sind Sie dann hoffentlich, Herr Faas, wieder unser Mann, Thorsten Faas, Politikwissenschaftler von der FU Berlin, mit seiner Einordnung, was das Ampel-Aus jetzt für Deutschland bedeutet. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Bis bald.
Bis bald.